Herzlich willkommen zur 7. Episode des Tschüss Basedow Podcasts, deinem Audioguide, der dir eine ganzheitliche Betrachtung dieser Erkrankung bietet und dich empowert, damit du deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Folge werde ich viele Fragen beantworten, die ich häufig gestellt bekomme, und du erfährst, was dir gegen Herzrasen helfen kann, ob du bei Morbus Basedow fasten solltest, ob du Sport machen kannst und in die Sauna gehen kannst, ob du die Algen Spirulina und Chlorella bedenkenlos nehmen kannst, ob du auf Fluoride verzichten solltest und ob sie deiner Schilddrüse schaden können, woher du Wolfstrappkraut bekommst und wie du den Tee richtig dosierst und was du tun kannst, wenn deine Schilddrüse sich entzündet und vergrößert hat. Ich bin Gerti Schöpe, deine Mentorin, und ich wünsche dir nun ganz viel Freude und gute Erkenntnisse. Und ich möchte diese Episode mit einem Dank starten, der aus meinem tiefsten Herzen kommt. Danke, danke, danke an dich, dass du den Podcast hörst. Und danke an all die wunderschönen Feedbacks, die ich bisher zu dem Podcast bekommen habe über Instagram. Ihr habt mir so tolle, berührende Nachrichten geschrieben. Und ich habe jede einzelne davon gelesen und es berührt mich sehr, dass der Podcast dir so viel hilft, dass er dir gute Erkenntnisse bringt, dass du damit arbeiten kannst, dass du in die Umsetzung gehen kannst, dass du viel Klarheit bekommst, dass du Angst abbauen kannst, dass du dich in so vielen Stellen wiederfinden kannst. Und es bedeutet mir wirklich die Welt, dieses Feedback von euch zu lesen, weil dieser Podcast ist ja eine One-Way-Geschichte und ich bin schon irgendwie darauf angewiesen, ein bisschen auch Resonanz zu bekommen. Und ich gebe den Podcast hier raus, aber ich weiß ja gar nicht, wie kommt er an, hilft er euch wirklich? Und es ist für mich total schön zu lesen, dass er so gut ankommt, dass er hilft, dass er Klarheit bringt, dass er Mut macht, dass er dich empowert. Und das ist ja genau das, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Und deswegen danke, danke, danke an alle, die mir geschrieben haben. Danke an dich, wenn du jemand bist, der Feedback geschrieben hat. Und danke einfach, dass du mir dein Vertrauen schenkst und hier zuhörst. Die erste Frage, die ich dir beantworten möchte, ist die Frage, was hilft mir gegen Herzrasen? Ich glaube, das ist wirklich ein Symptom bei Morbus Basedow, was viel Angst machen kann. Denn gerade mit dem Herzen verbinden wir Gesundheit, aber auch sowas wie Herzinfarkt. Das ist so der Motor unseres Körpers, das Zentrum, der Quell des Lebens. Und wenn das Herz plötzlich rast und laut in den Ohren pocht, du im Bett liegst, du nicht schlafen kannst, weil dein eigener Puls sich wie ein Trommelwirbel in deinen Ohren anhört, dann kann das sehr viel Angst machen. Und wirklich eine der am häufigsten gestellten Fragen, die ich bekomme, ist: Gerti, hast du einen Tipp, was hilft gegen Herzrasen? Ja, ich habe einen Tipp. Ich habe sogar einige und die würde ich jetzt gerne mit dir teilen. Meistens ist es bei Morbus Basedow so, dass dieser erhöhte Herzschlag und der rasende Puls durch viel zu viele Schilddrüsenhormone kommt. Und das zeigt uns auch, wo wir an der Ursache ansetzen dürfen, nämlich an dem zu viel der Schilddrüsenhormone. Und im Grunde ist das ja auch der Ansatz, den die Schulmedizin hat, wenn sie Schilddrüsenblocker verschreibt, dass einfach weniger Schilddrüsenhormone gebildet werden. Und wir haben, wenn wir den Basedow ganzheitlich in den Griff bekommen möchten, ja auch noch die Möglichkeit, über die Jodkarenz, also den Jodverzicht, die Schilddrüse noch weiter zu drosseln. Genauso hilft es dir aber auch, wenn du dir zum Beispiel Wolfstrappkraut-Tee oder auch Herzgespann-Tee machst. Beide Pflanzen haben eine beruhigende Wirkung auf das Herz. Das Herz ist gespannt noch mal ein bisschen mehr als der Wolfstrappkraut-Tee, aber du kannst auch beide in Kombination zu dir nehmen. Wolfstrappkraut, lateinisch Lycopus europaeus, ist ein Lippenblüter, der sieht ein bisschen aus wie eine große Taubnessel, wächst am Wasser und er blockiert eine überaktive Schilddrüse und wird in der Pflanzenheilkunde gegen leichte Schilddrüsenerkrankungen mit einer Schilddrüsenüberfunktion sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Wolfstrappkraut lindert Symptome wie Herzbeschwerden, Herzrasen, aber auch Spannungsgefühle am Hals. Außerdem ist die Pflanze ein biologischer Schilddrüsenblocker. Also sie hemmt den Jodtransport und wirkt ganz effektiv dem Schilddrüsenhormon Thyroxin, also T4, entgegen. Und was du tun kannst, ist, dass du dir diesen Wolfstrappkraut geschnitten als Kraut, als Teekraut in der Apotheke oder bei einer Kräuterdrogerie bestellst und dir Tee daraus machst. Und genauso kannst du Herzgespann verwenden. Herzgespann ist mit dem Wolfstrappkraut verwandt und die Blätter und Blüten des Herzgespanns enthalten Stoffe, die den Parasympathikus des vegetativen Nervensystems aktivieren. Sie haben eine ganz beruhigende Wirkung auf den Körper. Und was für uns ganz besonders interessant ist, ist, dass das Kraut Herzglykoside enthält. Die Herzglykoside sind Alkohol- und Zuckerverbindungen, die die Herzfrequenz senken. Und Tee vom Herzgespann kann dir helfen bei allen Arten nervöser Herzbeschwerden, zum Beispiel Herzrasen, Herzrhythmusstörung, hohem Blutdruck, und es wirkt einfach auch entlastend und unterstützend bei Schilddrüsenüberfunktion. Achtung! Sprich bitte immer so etwas mit deinem Arzt ab und setz es bitte nicht in der Schwangerschaft ein, dafür ist es nicht geeignet. Wie dosierst du das jetzt richtig? Auch hier die Dosierung von Wolfstrappkraut als Tee ist immer wieder etwas, weswegen ich viele Nachrichten bekomme. Also, als Startdosis empfiehlt auch Dr. Bernd Rieger in seinem Buch Basedow Healing ein Esslöffel Kraut, also getrocknetes Kraut, pro Tasse mit 10 Minuten Ziehzeit anzusetzen. Und damit startest du. Und dann probierst du individuell aus, ist es für mich die richtige Dosis, also merke ich eine Besserung meiner Symptome. Jetzt bist du nämlich gefragt, jetzt geht's ans Beobachten. Das ist ja auch das, was die Selbstheilung so schön macht, dass du wirklich selbst wirksam wirst, dass du deinen Körper gut kennenlernst, dass du zum Experten, zur Expertin für deinen Körper wirst. Und dann beobachtest du dich. Und wenn du merkst, hey, ich merke da noch gar nichts, dann erhöhe mal die Dosis. Mach mal 2 Tassen pro Tag. Und vielleicht merkst du jetzt schon eine Verbesserung, dann weißt du, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder aber du merkst, boah, jetzt fühlt sich das an, als wären die Blocker viel zu stark oder als hätte ich herzberuhigende Medikamente bekommen, jetzt ist das viel zu viel, dann machst du einen halben Löffel Tee oder vielleicht nur eine ganz kleine Tasse. Und was auch immer wieder gefragt ist, kann ich das denn zu den Blockern dazu machen? Ja, kannst du. Dann musst du dich gut beobachten und auch deine Werte im Blick haben, denn Wolfstrappkraut ist ja auch ein biologischer Schilddrüsenblocker. Und wenn du gleichzeitig synthetische Schilddrüsenblocker einnimmst, dann erhöhst du ja insgesamt die Menge der auf dich einwirkenden Schilddrüsenblocker. Und das bedeutet, dass du da einfach ein bisschen vorsichtig sein musst, damit du nicht in eine Unterfunktion gerätst. Wolfstrappkraut hat aber so viele positive Vorteile für dich, wenn du Morbus Basedow hast, dass ich es auf jeden Fall ausprobieren würde, wenn du ein Gefühl hast, hey, von dem, was ich jetzt gehört habe, könnte es mir helfen. Übrigens bekommst du sowohl Wolfstrappkraut als auch Herzgespann als Urtinkturtropfen in der Apotheke, wenn du jemand bist, der überhaupt gar keinen Tee mag. Die zweite Frage, die ich dir hier in dieser Q&A-Folge beantworten möchte, ist: Sollte ich bei Morbus Basedow fasten? Und meine Antwort darauf ist ein ganz klares Nein, lass das bitte. Und ich erkläre dir hier auch gerne warum. Wenn du fastest, dann ist das für deinen Körper einfach aus körperlicher, biologischer Sicht zunächst mal Stress. Denn deinem Körper fehlt das, woraus er Energie macht, die Nahrung. Und auch das bei Autoimmunerkrankungen sehr gehypte Intervallfasten, wo du für mehrere Stunden gar keine Nahrung zu dir nimmst, also ich glaube 16 zu 8 ist so das häufigste, 16 Stunden keine Nahrung zu dir nimmst und dann 8 Stunden lang was isst, würde ich dir nicht empfehlen. Denn wenn du eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse hast, dann geht dem eigentlich immer eine Nebennierenerschöpfung voraus. Und durch das Fasten wird der Körper dazu aufgerufen, mehr Stresshormone zu machen. Das ist ja dieser Effekt, weswegen wir uns nach dem Fasten so gut fühlen, weil der Körper nämlich voll ist mit Cortisol und Adrenalin. Das ist so dieser Wacheffekt durch die Stresshormone. Das ist das, was sich am Fasten so gut anfühlt. Das ist auch das, weswegen Entzündungen gesenkt werden, weil, das weiß man, Stresshormone erstmal, Entzündungen senken können. Das ist auch das, was das Cortison tut, was der Arzt verschreibt gegen Entzündung. Cortisol, unser Stresshormon, hat eine ganz ähnliche Wirkung. Zunächst mal werden Entzündungsprozesse gestoppt. Langfristig gesehen sorgt es aber dafür, dass die Nebennieren immer mehr Stresshormone machen müssen und erschöpfen. Und wenn sie schon erschöpft sind, wovon du ausgehen kannst, wenn du eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse hast, dann sorgt das Fasten dafür, dass dein Körper noch mehr ausbrennt, noch mehr in die Überlastung hineingetrieben wird. Und das bringt dich einfach weiter von der Heilung weg, weiter von der Homöostase weg, die wir anstreben. Fazit: Fasten und auch Intervallfasten ist bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse nicht zu empfehlen. Und wenn wir uns mal die Kulturen anschauen, in denen Fasten ein Teil der Tradition ist, dann wird auch dort ganz klar gesagt, dass das nur für gesunde Menschen empfohlen wird. Für richtig gesunde Menschen. Da werden Kranke, Schwangere und Kinder immer ausgenommen. Und das ist sinnvoll, das so zu tun. Und wenn du gerade eine Autoimmunerkrankung hast, die richtig am Laufen ist, wo dein Körper unfassbar viel Energie verbraucht und wo deine Regulationskräfte sehr überlastet sind, dann solltest du deinem Körper einfach überhaupt gar keinen weiteren Stress zumuten. Und Fasten ist, wie gesagt, Stress. Und deswegen meine Empfehlung an dich, lass das bitte. Und wenn du meinst, du müsstest es unbedingt tun, dann bitte, bitte, bitte nur unter fachkundiger Aufsicht, unter fachkundiger Begleitung. Und zwar von jemandem, der sowohl deine Stresshormone misst, der deinen gesamten Körper mit überwacht und der dafür sorgt, dass du dich nicht noch weiter in einen Erschöpfungszustand hineinbegibst. Eine weitere Frage, die mich sehr häufig erreicht, ist: Gerti, darf ich bei Morbus Basedow Sport machen? Ja, nach Befinden. Ich glaube, uns ist allen klar, dass in dem Moment, wo der Morbus Basedow so richtig tobt, wo das Herz bis zum Hals schlägt, wo du zittrig bist, wo du kaum noch laufen kannst, wo du, wenn du eine Treppe raufsteigst, schnaufst wie eine alte Frau, dass du in dem Zustand keinen Sport machen kannst. Aber was ist, wenn du jetzt schon eine Weile mit der Therapie begonnen hast, wenn sich das Ganze beruhigt hat, wenn du vielleicht schon mit den Blockern gut eingestellt bist oder wenn du dich vielleicht auch schon so ein bisschen, ich sag mal, auf der Zielgeraden befindest und die Krankheit schon relativ gut im Griff hast? Danach würde ich sagen, mach moderaten Sport immer in feinster Abstimmung mit deinem Körper. Hör auf deinen Körper, hör rein, spür rein, was du dir gerade zumuten kannst. Teste dich vorsichtig heran. Mach langsam, steigere das Tempo langsam und schau immer, was Feedback dir dein Körper. Bist du völlig aus der Puste? Schlägt dir das Herz wieder schneller? Hast du das Gefühl, du bist danach unruhiger, kannst schlechter schlafen, bist zittriger? Dann lass das bleiben, weil dann ist das ein ganz klares Signal deines Körpers, dass das noch zu viel ist. Im akuten Schub oder wenn du noch in der Behandlung bist, ist natürlich auch keine Zeit für intensives Training, für Marathonlaufen, für Muskelaufbau, für Auspowern, denn dein Körper ist bereits ausgepowert. Ähnliches Thema wie beim Fasten, dir fehlt grundsätzlich schon mal Energie. In deinem Körper, in deinen Zellen herrscht eigentlich ein tiefer, tiefer, tiefer Erschöpfungszustand. Und Energie ist jetzt gerade deine allerwichtigste Währung. Und durch Sport bekommst du keine Energie, sondern ganz simpel, du verlierst welche. Auch wenn es sich gut anfühlt. Auch wenn Bewegung grundsätzlich gut ist für dich. Aber auch hier, die Dosis macht das Gift. Achte auf dich. Fühl fein rein. Mach vielleicht erstmal Yoga, Radeln, Walken, Spazieren gehen, sowas. Und schau einfach, wie viel kannst du deinem Körper da wieder zumuten. Und ich finde, an der Stelle ist auch noch ganz wichtig, die eigene Motivation anzuschauen. Warum möchtest du Sport machen? Möchtest du Sport machen, um dich zu beweisen, um abzunehmen, um ein schneller, höher, weiter Ziel zu jagen? Dann würde ich sagen, arbeite an deinem Mindset und lass den Sport erstmal beiseite. Wenn du Sport machen möchtest, weil du Freude an der Bewegung hast, weil es dir gut tut, an die frische Luft zu gehen, weil du dich wohlfühlst, wenn dein Körper sich bewegt hat, dann mach es. Und zwar so, wie dein Körper es gerade zulässt. Und jetzt können wir eine Frage eigentlich gleich auch noch mit beantworten, was ich auch immer wieder mal gefragt werde, ist: Gerti, darf ich denn mit Morbus Basedow in die Sauna gehen? Und hier würde ich dir den gleichen Rat geben wie beim Sport. Schau, was du gerade gut verträgst. Wenn du voll in der Überfunktion drin bist, ist dir eh viel zu heiß und dein Herz rast und du bist zittrig, du bist unruhig, dann ist ein Ort, wo du der Hitze ausgesetzt bist, definitiv nicht gut für dich. Aber wenn du gut eingestellt bist, wenn du die Krankheit schon wieder am Zügel hast, dann kannst du auch in die Sauna gehen. Das habe ich auch gemacht. Aber auch hier, übertreib's nicht. Mach da kein, ich muss das jetzt noch unbedingt aushalten, Ding draus, sondern hör immer auf deinen Körper. Hör da drauf, wenn dein Körper dir signalisiert, jetzt habe ich genug. Mach ausreichend Pausen. Mach einfach alles einen Gang langsamer. Du bist krank. Und das heißt, du darfst dich schonen. Du machst alles, was du machen möchtest, was dir Freude macht, aber so, dass dein Körper dir immer feedbackt, hey, dieses Tempo oder dieses Maß, das ist okay für mich. Eine Sache gibt es zur Sauna noch zu sagen, weil das ist mir mal passiert. Ich war mit Morbus Basedow in der Sauna und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich werde unruhig, meine Augen fangen an zu brennen, mein Herz klopft viel schneller, was ist los? Und ich konnte mir das erst gar nicht erklären und dann habe ich aber gemerkt, okay, es geht mir hier drin nicht gut, ich gehe jetzt raus, habe mein Handtuch gegriffen, bin raus und beim Rausgehen ist mein Blick auf den Saunaofen gefallen. Und der Saunaofen war mit Salzsteinen verkleidet. Also mit so großen Blöcken von Salz. Und in dem Salz ist ja auch Jod drin. Und wenn das erhitzt wird, dann löst sich dieses Jod und wird über die Luft verteilt. Das heißt, in der Sauna war einfach eine sehr hohe Jodkonzentration. Und über die Hitze hatte ich eh einen schnellen Stoffwechsel. Und dieses Jod habe ich über die Atmung aufgenommen. Und da hat mein Körper ganz fein reagiert. Und ich habe das sehr schnell gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Meide einfach in der Zeit, in der dein Basedow aktiv ist und in der du noch Antikörper hast, Saunen, in denen Salzeinreibungen stattfinden, in denen Salzsteine verbaut sind oder wo vielleicht Salz auch auf dem Boden liegt, also so eine Salzsauna, sowas gibt's ja auch. Alle anderen Saunen, würde ich sagen, genieße sie so, wie es dir gut tut. Ich bin auch immer wieder mal gefragt worden, Gerti, was ist mit den Algen Chlorella und Spirulina? Darf ich die denn nehmen, wenn ich Morbus Basedow habe? Das sind doch Algen, ist da nicht Jod drin? Also, Chlorella und Spirulina sind Süßwasseralgen. Die wachsen im Süßwasser, wo kein Jod drin ist. Das heißt, die Alge an sich ist jodfrei. Aber sie hat einen riesengroßen Vorteil. Sie ist nämlich eine Nährstoffbombe. Und Chlorella und Spirulina unterstützen den Körper auf ganz vielfältige Weise. Sie bringen Nährstoffe rein, sie unterstützen bei der Entgiftung, sie wirken antientzündlich und sie können dir sehr, sehr viel Gutes tun, wenn du eine Autoimmunerkrankung wie Morbus Basedow hast, wo deinem Körper einfach viel Energie fehlt und wo viele Entzündungsprozesse in Gange sind, wo es auch immer Sinn macht, Leber und Darm zu entlasten. Es sind einfach zwei super Pflanzen, die einem völlig ausgebrannten Körper helfen können, die richtigen Nährstoffe aufzunehmen. Ich habe selber mit Chlorella und Spirulina gearbeitet, empfehle sie auch den Frauen, die bei mir im Mentoring sind und habe damit die allerbesten Erfahrungen gemacht. Es gibt aber eine heimische Pflanze, ein heimisches Superfood, was mithalten kann und das ist die Brennnessel. Wenn du dir Brennnessel frisch besorgst und sie als ganze Pflanze verarbeitest, egal ob du sie jetzt als Gemüse irgendwo zubereitest oder ob du sie dir roh in deine Smoothies pürierst, Hauptsache du verwendest die ganze Pflanze und machst dir nicht nur einen Brennnessel-Tee, weil dann hast du ja bloß einen wässrigen Auszug, der gar nicht so viele Nährstoffe enthält. Wenn du das aber tust, wenn du die ganze Pflanze verarbeitest, dann hast du mit der Brennnessel, ich sag mal, unsere heimische Spirulina, unsere heimische Chlorella, die deinen Körper mit wunderbar vielen Nährstoffen versorgen können, die jedes Kind kennt, die überall wachsen und uns überall zur Verfügung stehen. Ein Thema, was ich auch immer wieder mal habe und was an mich herangetragen wird, ist das ganze Thema Fluorid. Immer wieder kommen Frauen und sagen, Gerti, empfiehlst du, dass ich eine Zahncreme mit Fluorid habe? Würdest du Fluorid bei Morbus Basedow generell meiden? Soll ich das nehmen? Und ich würde dir hier gerne einige Infos weitergeben und dann kannst du ja entscheiden, ob du Fluorid verwenden möchtest oder nicht. Also, früher wurde Fluorid als Schilddrüsenblocker eingesetzt. Denn Fluorid führt zu einer Senkung von T3 und T4, den Schilddrüsenhormonen. Auch wenn du jetzt denkst, hey, das ist ja cool, dann habe ich ja noch einen Schilddrüsenblocker, den ich verwenden kann, würde ich dir nicht dazu raten, aus folgendem Grund. Fluor, Chlor und Brom sind Halogene, die zählen zu den Salzbildnern, die sind scharfe, ätzende Substanzen und sie sind chemisch mit dem Jod verwandt. Der Körper verwechselt das Ganze und baut diese Substanzen wie Jod in die Schilddrüse, in das Schilddrüsengewebe ein. Und hier haben sie eine schädigende Wirkung. Fluorid ist eine Fluorverbindung, die vom Körper trotzdem behandelt wird, wie Fluor, und einfach die Zellen des Schilddrüsengewebes schädigt. Außerdem fördert Fluorid Entzündungsprozesse und wir haben einfach die Gefahr, dass wir viel zu viel aufnehmen, beziehungsweise dass sich das Fluorid im Körper anreichert, weil es sehr schwer ausgeschieden wird. Es gibt das Phänomen der Fluorose. Das sieht man, wenn viel zu viel Fluor oder Fluorid in den Körper reinkommt, dass so weiße Flecken auf den Zähnen sind. Das gibt es auch an den Knochen. Und das hat dann den gegenteiligen Effekt von dem, wofür Fluorid in der Zahncreme eingesetzt wird, nämlich um den Zahnschmelz zu härten. Und bei Fluorose, wenn wir viel zu viel davon haben, dann werden die Zähne einfach nur spröde, porös, genauso wie die Knochen. Denn Fluor konkurriert im Körper mit Calcium und wird statt Calcium in Knochen und Zähne eingebaut. Was wir aber in den Zähnen und in den Knochen haben wollen, ist ja eigentlich Calcium und kein Fluorid. Was du auch wissen musst, ist, dass Fluorid in hohen Dosen wirklich sehr, sehr giftig und sehr, sehr schädigend ist. Es wird zum Beispiel als Wirkstoff in Rattengift eingesetzt und es wird auch als Pestizid verwendet. Fluorid ist ein bisschen ähnlich wie Jod, die Dosis macht ja das Gift. Und da wir über unsere Ernährung und dann auch noch mit den Zahncremes eher dazu tendieren, viel zu viel Fluorid aufzunehmen, sollten wir da ganz, ganz vorsichtig mit sein. Und gerade dann, wenn die Schilddrüse sowieso schon entzündet ist, wenn sowieso schon Probleme bestehen, das Fluorid meiden. Ich würde dir raten, dass du fluoridiertes Salz, schwarzen Tee, fluoridierte Zahncreme, aber auch bestimmte Mineralwässer und mit Pestiziden belastetes Obst und Gemüse meidest, weil das einfach alles Fluoridquellen sind. Jetzt wunderst du dich vielleicht ein bisschen, denn alle Marketingstrategien sind ja darauf ausgelegt, uns zu suggerieren, dass Fluorid sinnvoll ist, dass es nützlich ist, dass es wichtig ist, dass wir Fluorid in der Zahncreme haben und dass nur Fluorid uns helfen kann, Karies vorzubeugen. Ich würde da ein kleines Aber ansetzen. Bei den Zähnen ist es ja so, dass Fluorid mit Calcium konkurriert und sich einfach schneller in den Zahnschmelz einbaut. Und es macht den Zahn nicht wirklich widerstandsfähiger, sondern letztlich spröder. Außerdem lagert es sich in allen Körperzellen ab. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir für unsere gesunden Zähne oder für stabile Zähne viel bessere Möglichkeiten haben, als die Zahncreme mit Fluorid zu versetzen und zu hoffen, dass das Fluorid unsere Zähne so hart macht, dass wir keinen Karies bekommen. Du hast auch hier wieder die Möglichkeit, über eine zahnfreundliche, gesunde Ernährung, über ein basisches Mundmilieu, über die richtigen Nährstoffe von innen, die deine Zähne von innen mit den richtigen Mineralien versorgen, deinen Zähnen sehr, sehr viel Gutes zu tun. Und ich verlinke dir in den Shownotes mal ein ganz wundervolles Buch von einer ganzheitlich arbeitenden Zahnärztin, was für mich ein absoluter Augenöffner war, auch in Bezug auf Mundgesundheit und Zahnpflege, sodass du da gerne nochmal reinschauen kannst, nachlesen kannst, weil da wirklich richtig gesunde Alternativen zu den, ich sag mal, gängigen Zahncremes und Mundwassern mit Fluorid empfohlen werden und auch beschrieben werden. Was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns den entzündungsfördernden Effekt von Fluorid nochmal vor Augen führen. Fluorid sorgt für mehr Entzündung, weil es einfach scharf ist, weil es ätzend ist, weil es das Gewebe zerstört und angreift, wenn es in zu hohen Dosen vorliegt, was ja sehr schnell passieren kann. Und gerade bei einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo Entzündungen im Schilddrüsengewebe stattfinden, wo ja Fluorid landen würde, wenn wir welches in den Körper bekommen, würde ich empfehlen, mach's nicht. Mach's zumindest so lange nicht, wie deine Schilddrüse entzündet ist, sondern steig in der Zeit auf fluoridfreie Zahncremes oder Zahncreme-Alternativen um. Bestell dir das Buch, lies das Buch, was ich dir in den Shownotes verlinke. Und was du auch machen kannst, ist, dass du mal eine Internetsuche startest nach einem ganzheitlichen Zahnarzt. Also gib einfach mal die Suchworte biologischer oder ganzheitlicher Zahnarzt ein und schau mal, ob es bei dir in der Nähe jemanden gibt, der dich da gut beraten kann. Die letzte Frage, die ich dir beantworten möchte in dem Podcast ist, was kann ich tun, wenn ich eine stark entzündete und vergrößerte Schilddrüse habe? Das kommt häufig vor, denn bei Morbus Basedow findet einfach viel Entzündung im Schilddrüsengewebe statt, wodurch die Schilddrüse sich per se schon mal ein bisschen vergrößert. Du kennst es, wenn du einen Mückenstich hast, das ist ja auch eine Entzündung, die anschwillt. Entzündungen im Körper neigen dazu, einfach anzuschwellen, weil in dem Gewebe dann viel passiert, auch Wasser eingelagert wird oder Entzündungsflüssigkeit drin ist, Lymphflüssigkeit eingelagert wird. Und solange das Gewebe arbeitet, schwillt es einfach an. Und was du tun kannst, wenn deine Schilddrüse entzündet ist, ist Folgendes. Kühlen. Kühlen, kühlen, kühlen. Du kennst das von dem Mückenstich. Das hilft tatsächlich, die Schwellung ein bisschen rauszunehmen. Und wir haben das große Glück, dass die Schilddrüse ganz vorne am Hals liegt, so dass wir da kühlen können. Du kannst dir einfach ein Kirschkernkissen einfrieren und es auf die Schilddrüse tun. Das gibt eine schöne, angenehme Kälte ab. Oder du kannst dir ein Kühlpad nehmen, was du ins Gefrierfach legst oder in den Kühlschrank legst und damit deine Schilddrüse kühlen. Außerdem würde ich dir raten, dass du dir die letzte Folge nochmal anhörst, also die Folge 6 zu antientzündlicher Ernährung. Denn Ursache ist ja hier auch wieder die Entzündung und es ist ganz, ganz wichtig, dass du möglichst schnell alle Entzündungen aus dem Schilddrüsengewebe rausbekommst, denn dadurch kann sie dann abschwellen. Dann kannst du Wickel machen. Wickel mit Quark, mit Essig saurer Tonerde oder du kannst dir Weißkraut nehmen. Weißkraut richtig schön klein schneiden, das so mit einem Nudelholz zermatschen und diese Weißkrautmatsche auf ein sauberes Baumwolltuch legen und dieses Baumwolltuch als Wickel um deinen Hals legen. Genauso machst du es übrigens auch mit dem Quark oder mit der Essig sauren Tonerde. Die bekommst du übrigens in der Apotheke, wenn du dich das jetzt fragst. Du schmierst dir einfach die Substanz, die du auf deine Schilddrüse tun möchtest, auf ein sauberes Baumwolltuch, so eine Mullbinde zum Beispiel, und machst dir da einen Wickel, den du um deinen Hals trägst. Und du kannst es entweder über Nacht drauf lassen, wenn sich das für dich angenehm anfühlt, oder du legst dich einfach damit für eine halbe Stunde hin oder läufst für eine halbe Stunde rum. Warum diese drei Substanzen? Also Quark hat die Eigenschaft, dass er sehr positiv bei entzündeten Drüsen hilft und einfach Entzündungen aus Drüsengewebe zieht. Vielleicht bist du Mama und vielleicht hattest du im Wochenbett mal eine Brustentzündung oder einen Milchstau und die Hebamme hat dir einen Quarkwickel für die Brust empfohlen. Das Prinzip ist hier das gleiche. Wir haben ein entzündetes Drüsengewebe, was angeschwollen ist, was vielleicht sogar heiß ist. Und der Quark hat einfach durch seine Milchsäure die Eigenschaft, ganz sanft diese Entzündungen aus dem Gewebe zu ziehen und gleichzeitig kühlt dieser kalte Quark. Du nimmst dir einfach Magerquark oder Sahnequark, das ist mir egal, am besten in Bio-Qualität und kühlst und wickelst damit deine Schilddrüse. Essigsaure Tonerde bekommst du, wie gesagt, in der Apotheke. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, Entzündungsprozesse im Körper zur Heilung zu bewegen Auch hier wieder entzündetes Drüsengewebe reagiert sehr positiv auf diese sanfte Säure, die in der essigsauren Tonerde drin ist. Und das Letzte, was ich dir empfehle, ist das zermatschte Weißkraut. Zum einen, weil es stark antientzündlich wirkt, zum anderen ist es auch ein biologischer Schilddrüsenblocker und hilft durch die Senföle deiner Schilddrüse zu heilen. Was du auch machen kannst, ist deine Schilddrüse zu massieren. Wenn sie sich entzündet, vergrößert sie sich etwas und verklebt dadurch etwas mit der umliegenden Muskulatur und das führt so ein bisschen zu Verwachsungen. Und jedes Mal, wenn du jetzt deinen Kopf drehst und wendest, dann zieht und zerrt das an deiner Schilddrüse. Und das ist Stress für dieses Organ. Und durch Massagen kannst du zwei wundervolle Dinge erreichen. Zum einen kannst du sanft diese Verklebungen lösen, was der Schilddrüse das Abschwellen und die Heilung ungeheuer erleichtert. Und zum anderen hast du die Möglichkeit, aufgestaute Lymphflüssigkeit und diese Entzündungsflüssigkeit aus dem Gewebe abzutransportieren, in die Lymphbahnen zu bringen und deinen Körper zu unterstützen, das Ganze abzubauen. Wie so eine Schilddrüsenmassage geht, zeige ich dir zum Beispiel bei Instagram. Da habe ich ein Video in meinem Feed zur Schilddrüsenmassage, was du dir anschauen kannst. Ich glaube, man kann auch einzelne Posts verlinken. Ich versuche das mal und packe dir das in die Shownotes, dieses Video. Und ich würde dir empfehlen, dass du dir ein mildes Körperöl nimmst, zum Beispiel Mandelöl. Du kannst aber auch mit ganz einfachem Olivenöl arbeiten, was auch ein sehr schönes Hautpflegeöl ist. Und dass du in dieses Öl ein paar Tropfen ätherisches Öl deiner Wahl tust. Und zwar ein ätherisches Öl, das sowohl beruhigende Wirkung als auch antientzündliche Wirkung hat. Zum Beispiel Lavendel, Rosmarin oder Salbei. Auch hier kannst du ein bisschen die Nase entscheiden lassen, weil unser Körper häufig sehr genau weiß, was uns gut tut. Und dann mischst du dir dein eigenes Schilddrüsenmassageöl und massierst damit deine Schilddrüse. Und das ist etwas, was nicht nur äußerst wohltuend ist, weil dadurch auch viele Verspannungen gelöst werden, die zu ziemlichen Kopfschmerzen führen können, sondern es ist einfach auch was, wo du in Kontakt gehst mit diesem sehr sensiblen und feinen Organ und die Möglichkeit hast, deine Schilddrüse ganz aktiv über deine Hände dabei zu unterstützen, wieder in ihre ursprüngliche Größe zurückzufinden und ihre Entzündung loszuwerden. Ja, und damit habe ich alle Fragen beantwortet, die so häufig gestellt werden, die ich in dieser kleinen Podcast-Folge beantworten wollte. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust, denn dort teile ich ganz, ganz viele Informationen in meinem Feed. Ich freue mich, wenn wir dort connecten und wenn du dir Unterstützung wünschst, wenn du dir Begleitung wünschst, wenn du gerne an die Hand genommen werden möchtest und ganz, ganz liebevoll durch deinen Gesundungsprozess begleitet werden möchtest, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dass du dich für das Mentoring bewirbst. Dann werden wir beide uns erst einmal kennenlernen in einem Gespräch und wenn alles passt, begleite ich dich für 3,5 Monate auf eine ganz wunderbare Reise, wo du einfach alles lernst, was du tun kannst, um deine Schilddrüse bei der Heilung zu unterstützen, wo du alles lernst über die Erkrankung Morbus Basedow, wie da die Zusammenhänge im Körper sind, im Hormonsystem sind, wie du selber aktiv werden kannst. Da bekommst du noch viel, viel, viel mehr Anleitungen und konkrete Tipps, als ich sie hier im Podcast teilen kann. Da kann ich ganz individuell auch auf dich eingehen. Und was wir dort auch machen, ist, dass wir uns sehr intensiv mit der Regulation des Nervensystems beschäftigen, dass ich dir ganz, ganz viele Möglichkeiten zeige, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, wie du innere Stressoren loslassen kannst. Wir werden sehr viel innere Arbeit machen, wo es einfach darum geht, dich aus allen Gedankenmustern, Glaubensmustern zu befreien, die Stress ausgelöst haben, die vielleicht mal Ursache waren für die Erkrankung. Und ich kann dir aus der Zusammenarbeit mit inzwischen fast 100 Frauen mit Morbus Basedow sagen, dieses Programm ist so ganzheitlich, so umfangreich wie kein weiteres, was ich kenne. Und es ist einfach alles drin, was ich mir damals gewünscht hätte. Es wirkt, es funktioniert. Ich habe sehr viele Frauen in ihrer Erkrankung begleiten dürfen. Ich habe sehr viele Frauen erlebt, die ihren Morbus Basedow ausheilen konnten. Und wenn du jemand bist, der Unterstützung haben möchte, dann bewirb dich sehr, sehr gerne. Auch hierfür packe ich dir den Link in die Shownotes. Ja, und auch für diese Folge solltest du nochmal einen Blick auf den medizinischen Disclaimer werfen. Alle Tipps, alle Infos, die ich dir hier gegeben habe, sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie sind gut erprobt von mir, von den Frauen, die ich begleite. Aber auch hier, wenn du dir unsicher bist, frag deinen Arzt, frag den Heilpraktiker, der dich begleitet, ob das, was du hier gehört hast, für dich geeignet ist. Lass mir sehr, sehr gerne deine Gedanken, deine Fragen zu dieser Podcast-Folge bei Instagram unter dem entsprechenden Post da. Und ich freue mich unglaublich, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify gibst und wenn du eine positive Rezension schreibst. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dir alles Gute wünsche, wo ich mich von dir verabschiede und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, von Herzen alles, alles Liebe für dich. Deine Gertie.